als ich mich dran gemacht habe, diese Predigt vorzubereiten, gewusst, ich wollte etwas aus Markus 12, irgendeinen Text von Markus 12 predigen. Und ich habe die mir angeguckt und ich habe gedacht, Mensch, es ist so viel Gutes hier. Wie sucht man da irgendwas aus? Dann habe ich gedacht, ach, was soll's, nehmen wir alles. Nun, also gut, ich werde nicht das gesamte Kapitel vorlesen, aber ich werde schon die ersten 4 Geschichten da vorlesen. Als ich Jörg das diese Woche am Telefon erzählt habe, hat er ein bisschen geschluckt. Bitte keine Angst, also ich habe die nächste Veranstaltung um 17 Uhr, wir sind spätestens 16.30 Uhr hier fertig. Braucht keine Angst zu haben. Aber wir sehen, wenn wir diese verschiedenen Geschichten anschauen, sehen wir, wie Jesus mit verschiedenen Menschen umgegangen ist, wie er mit ihnen geredet hat. Und ich habe das mir angeguckt und überlegt und ich kann jetzt nicht sagen, dass es direkt Markus' Absicht war, als er diese Geschichten in dieser Reihenfolge zusammengestellt hat und sie für uns überliefert hat. Aber es ist mir aufgefallen, man sieht hier deutlich, wie Jesus mit schwierigen Menschen umgegangen ist. Nun, meine kurze Umfrage, wer hier hat auch schon mal mit schwierigen Menschen zu tun? Also alle, die die Hände nicht hochgehoben haben, wir haben ein Seminar für Lügner nebenan. Also es ist einfach so. Es gibt schwierige Menschen in dieser Welt und wir müssen immer wieder mit schwierigen Menschen umgehen. Und wenn wir von Jesus lernen können, wie wir mit schwierigen Menschen umgehen können, kann das wirklich nur vom Vorteil sein. Und in diesen Geschichten, also will ich 3 besondere Punkte hervorheben. Jesus zeigt uns, dass wir ehrlich sein müssen in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Jesus zeigt uns, dass wir klug sein müssen in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Und er zeigt uns, dass wir offen bleiben müssen in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Ich lese erstmal die Verse, also Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Wenn Jesus zu den Menschen redete, gebrauchte er oft Gleichnisse. So erzählte er: Ein Mann legte einen Weinberg an, zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Zur Zeit der Weinlese beauftragte er einen Knecht, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbauern schlugen den Knecht nieder und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Besitzer einen zweiten Boten. Auch den beschimpften sie und schlugen ihn den Kopf blutig. Den dritten Boten des Weinbergbesitzers brachten sie um. Immer wieder versuchte der Besitzer zu seinem Ernteanteil zu kommen. Doch alle, die in seinem Auftrag kamen, wurden verprügelt oder sogar getötet. Nun blieb nur noch einer übrig, sein einziger Sohn, den er sehr liebte. Ihn schickte er zuletzt. Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben, sagte er sich. Aber die Weinbauern waren sich einig. Jetzt kommt der Erbe. Den bringen wir um und dann gehört der Weinberg endgültig uns. Sie ergriffen ihn, schlugen ihn tot und warfen ihn vor den Weinberg. Was, meint ihr, wird der Besitzer des Weinbergs jetzt wohl tun? Er wird selbst kommen, den Weinbauern töten und seinen Weinberg an andere verpachten. Habt ihr nicht in der Heiligen Schrift gelesen, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das hat der Herr vor unseren Augen getan. Am liebsten hätten die Hohepriester, Schriftgelehrten und führende Männer des Volkes Jesus gleich festgenommen. Sie hatten verstanden, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Aber sie wagten sich nicht an ihn heran, weil sie vor dem Volk Angst hatten. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Jesus war ehrlich mit diesen Menschen, aber auf eine ganz clevere Art und Weise. Erstens hat er diese Geschichte erzählt. Und die Bilder von dieser Geschichte, die werden für die Menschen derzeit sicherlich noch einleuchtender gewesen sein als für uns. Ich weiß nicht, haben wir Winzer hier? Das wäre ja cool. Aber jedenfalls ein Weinberg anzulegen, ist etwas sehr Aufwendiges. Das ist nicht, dass man da rausgeht, ein paar Weintrauben auf die Wiese schmeißt und dann wachsen plötzlich Weinsträuche so hoch und man kann im Herbst dann abernten. Nein, nein, das dauert lange Zeit. Die müssen lange gepflegt werden. Es dauert Jahre, bis die erste gebrauchbare Ernte eingefahren werden kann. Und dieser Besitzer, der hat alles bereit gemacht. Er hat diesen Weinberg angelegt. Er hat aber auch einen Zaun drumherum gezogen zum Schutz. Hat einen Kelter ausgehoben. Da muss man sich mal kurz überlegen, was das bedeutet. In Stein gemeißelt, immer tiefer in diesem Riesenstein, bis genug Tiefe da war, dass die Weintrauben da reingelegt, da reingeschüttet werden können und da ausgestampft werden können. Eine mordsmäßige Arbeit, also wirklich ganz schwere Arbeit, schon erledigt, bevor die Pächter überhaupt gekommen sind. Wir lesen auch in diesem Text, dass der Besitzer einen Turm gebaut hat. Und wir denken, okay, da wollten sie vielleicht die schönen Aussichten genießen, aber eigentlich hätten sie diesen Turm auch als eine Wohnung gebrauchen können. Das heißt, bloß einziehen, Klamotten auspacken und den alltäglichen Arbeiten nachgehen. Alles andere war vorbereitet. Aber es ist komisch bei uns Menschen, dass wir immer wieder, wenn wir etwas benutzen, fangen an zu denken, dass es automatisch uns gehören würde. Wer Kinder hat, die im Alter sind, dass sie vielleicht gerade ihren Führerschein gemacht haben und die benutzen das Auto immer wieder und dann einmal sagst du, nee, das passt nicht, ich brauche das Auto jetzt. Was? Ich brauche das aber. Also fast, als würde es ihnen gehören. Ne? Ihr kennt das. Vielleicht wart ihr es selber. Okay, aber diese Menschen haben angefangen zu denken, der Weinberg würde ihnen gehören. Und dann, als die Knechte geschickt wurden, um diese Ernteanteil abzuholen, haben sie gesagt, nee, wir geben euch nichts. Sie haben sie verprügelt und manche haben sie sogar getötet. Schreckliche Sache. Nun, Jesus hat immer wieder Gleichnisse benutzt, um gewissen Menschen Botschaften mit auf den Weg zu geben. Interessant dabei ist zu merken, nicht jeder hat verstanden, was Jesus in einem jeweiligen Gleichnis gemeint hat. Wir finden das bei seinen Jüngern immer wieder, dass sie mit den anderen da gesessen haben, diese Geschichten von Jesus zugehört haben, haben gesagt, schöne Geschichte. Und dann, wenn sie wieder allein waren, was bedeutet das überhaupt? Kannst du das uns erklären? Und das ist eine ganz wichtige Sache. Jesus war ehrlich, indem er dieses Gleichnis erzählt hat. Und die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Menschen, die damit gemeint waren, sie haben auch verstanden, dass sie gemeint waren. Sie haben diese ehrliche Botschaft gehört. Aber Jesus hat sie nicht in die Pfanne gehauen, weil es anzunehmen ist, dass ein Großteil der anderen Leute das Gleichnis so nicht verstanden haben. Jesus war ehrlich mit den schwierigen Menschen, die um ihn herum waren. Aber es ging ihm gar nicht darum, diese Menschen in die Pfanne zu hauen. Und das ist etwas, was wir uns auch merken sollten. Wir sollten ehrlich sein, aber unsere Ehrlichkeit soll immer durch den Sieb der Liebe gehen. Ehrlichkeit und Gehässigkeit sind nicht dasselbe und wir dürfen sie nicht verwechseln. Ich meine, ich kann es mir denken, du triffst auf jemanden diese Woche und du denkst, der Pastor hat mir gesagt, ich soll ehrlich sein, also gebe ich es ihm. Die Ehrlichkeit muss immer durch den Sieb der Liebe, um das in Jesu Sinne zu machen. Jesus war ehrlich mit diesen Menschen, aber hat es ihnen diese Botschaft gegeben, auf eine Art und Weise, was sie verstehen konnte, was sie aber nicht vor den anderen unbedingt schlecht gemacht hat. Aber es war wichtig, dass er ehrlich war mit diesen Menschen. Wir sehen in diesem Text auch, dass wir klug sein müssen in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Wir müssen zum Beispiel klug sein, um zu erkennen, ob es sich lohnt, ein Gespräch mit jemandem zu führen oder ob sie uns einfach mal aufwühlen und heiß machen wollen. Ich lese weiter ab dem Vers 13. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Königs Herodes zu Jesus, um ihn mit seinen eigenen Worten in eine Falle zu locken. Lehrer, sagten sie scheinheilig, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Nein, du sagst uns frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Deshalb verrate uns. Ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir den römischen Kaiser Steuern zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Falschheit und sagte: Warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir ein Geldstück. Sie gaben ihm eine römische Münze. Er fragte sie: Wessen Bild und Name ist hier eingeprägt? Sie antworteten: Das Bild und der Name des Kaisers. Nun aber gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und gebt Gott, was ihm gehört. Seine Zuhörer waren überrascht. Diese Antwort hatten sie nicht erwartet. Also ich finde, dies ist eigentlich eine der lustigsten Geschichten der Bibel. Es ist wirklich so viel, so schöner Humor in der Bibel. Und hier sind Leute, die denken, wir haben ihn. Es gibt keine Antwort, die er geben kann, wo er sich selber nicht ausschaltet. Das hängt damit zusammen, Israel war zu der Zeit ein besetztes Land. Die Römer hatten die Macht über das Volk und die haben Steuern erhoben. Die haben sicherlich manches von diesen Steuern für die Straßen und so weiter benutzt, aber ein Großteil ging schlicht und einfach dafür, um diese Besatzungsmacht zu finanzieren. Na, da kommt große Freude auf unter das Volk, ne? Wir dürfen dafür bezahlen, dass diese Soldaten uns missbrauchen können. Na, das haben sie natürlich überhaupt nicht gern gehabt. Und die Falle hier war, dass wenn Jesus gesagt hätte, ja, ihr sollt eure Steuern bezahlen, hätten ein Großteil der Leute gesagt, der ist ein Verräter. Der ist ein Verräter gegen unser eigenes Volk, von dem wollen wir nichts mehr hören. Da hätten sie ihn kaltgestellt. Aber wenn er sagt, nein, ihr braucht die Steuern nicht zu bezahlen, wären die Soldaten sofort gekommen und hätten ihn verhaftet. So wäre er auch weg gewesen. Sie waren sich sicher, mit dieser Frage haben wir ihn. Er wird nicht entkommen können. Aber ja, versuch mal eine Falle zu legen für den Schöpfer des Universums. Das kann nicht gut gehen, ne? Und er sagt, Leute, was soll denn das? Gib mir eine Münze. Okay, wessen Bild ist da drauf? Des Kaisers. Dreht's um. Und wessen Inschrift ist das? Des Kaisers. Sein Bild, seine Inschrift, muss ihm gehören. Gib's ihm. Aber gib Gott, was Gott gehört. Oh, wie sind wir Menschen vom Geld versessen. Da könnte ich noch 10 Predigen zuhalten, aber nein, heute nicht. Wir denken immer wieder an Geld und das wird für uns das Wichtigste. Ich meine, klar, wer hier bezahlt schon gern Steuern? Wenn wir um Handzeichen bitten würden, wer hier arbeitet beim Finanzamt, würde man wahrscheinlich nicht so gern die Hände da hochheben. Weil keiner bezahlt gern Steuern. Aber wir müssen erkennen, dass das Geld, wo das hingeht, ist nicht so das, was unser Leben ausmacht. Es ist viel wichtiger. Und das ist das, was Jesus mit seiner Antwort sagen wollte. Es ist viel wichtiger, wo dein Herz hingeht. Jesus hat übrigens auch gesagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also müssen wir sehen, dass wir da investieren sollen in den Dingen des Reiches Gottes. Dass unser Herz ihm gehören muss. Dass das unsere erste Priorität zu sein hat. Und wir dürfen uns nicht reinlegen von den Leuten, die dann einfach irgendein Streitgespräch suchen. Das finden wir natürlich auch häufig genug im Leben. Leute, die uns in ein Streitgespräch über den Glauben führen wollen, die nicht ehrlich auf der Suche sind, sondern die einfach mal rumstreiten wollen. Wie viele Leute gibt es, die sagen, ja, die Bibel sagt das, aber die Naturwissenschaft hat uns das und das bewiesen. Ja, das mit den Beweisen ist immer so eine Sache, was manche Leute als erwiesen ansehen wollen. Aber können wir klug genug sein, können wir erkennen, wo es sich lohnt, mit Leuten zu reden und wo wir einfach eine kurze, clevere Antwort geben müssen, um zu sagen, nein, also ich werde mich nicht einfach mit dir rumstreiten, sondern dass wir erkennen und wenn sie wirklich ehrlich auf der Suche sind, dass wir aber auch bereit sind und in der Lage sind, mit ihnen über den Glauben zu reden. Also wir müssen klug sein in unserem Umgang mit schwierigen Menschen und erkennen, ob es sich lohnt, auf ein Gespräch einzulassen oder nicht. Nun, diese nächste Geschichte bezieht sich eben auch auf das Klugsein, aber ganz kleine Vorgeschichte, bevor ich die lese. Wir lesen häufiger im Neuen Testament von den Pharisäern und den Sadduzäern und wir denken vielleicht, naja, die waren so ziemlich ähnlich, die, weiß ich nicht, der eine ist dann Golf gefahren, der andere Passat oder was, aber so ähnlich müssen sie doch gewesen sein. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Diese zwei Gruppen, die hatten gemeinsam, dass sie Jesus nicht mochten. Aber das war schon ziemlich. Also viel mehr Ähnlichkeiten hatten sie dann nicht. Also wenn wir hier lesen, dass die Pharisäer zuerst mit dieser Frage über die Steuern gekommen sind und jetzt kommen die Sadduzäer. Die Sadduzäer, die haben das zugeschaut, wie Jesus ihre Frage umgedreht hat und haben ein bisschen ins Fäustchen gelacht, haben sich amüsiert darüber und haben gedacht, wir haben aber die ultimative Frage. Und da lese ich weiter ab dem Vers 18. Später kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn, Lehrer, Mose hat uns im Gesetz gesagt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und seine Frau ohne Kinder hinterlässt, muss sein Bruder die Witwe heiraten. Der erste ihrer Söhne soll als Sohn des Verstorbenen gelten. Nun gab es da 7 Brüder. Der erste heiratete und starb ohne Nachkommen. Da heiratete der zweite Bruder die Witwe. Auch er starb kinderlos und der nächste Bruder nahm sie zur Frau. So ging es weiter, bis die Frau mit allen 7 verheiratet gewesen war, ohne dass sie Kinder bekommen hätte. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle 7 Brüder mit ihr verheiratet. Jesus antwortete, ihr irrt euch, denn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht hier auf der Erde verheiratet sein, sondern wie die Engel im Himmel leben. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht im Buch des Mose gelesen, wie Gott an brennenden Dornbusch zu ihm sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid völlig im Irrtum. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr von dieser Frau hört, aber ich frage mich, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Es erinnert mich an die Geschichte, die ich gehört habe, dass zwei Leute unterhalten sich über eine Frau und der eine sagt, ja, sie ist 3-mal verheiratet gewesen, der andere, ach wirklich, ja, der erste Mann ist an Pilzvergiftung verstorben. Oh, das ist ja schrecklich, furchtbar. Und was ist eigentlich mit dem zweiten? Ja, ist auch an Pilzvergiftung verstorben. Oh, ist ja furchtbar. Nicht etwa der dritte auch. Nee, den hat sie totgeschlagen. Oh, wieso das? Er wollte keine Pilze essen. Also so ähnlich klingt das mit dieser Situation. Aber die Sadduzäer, die waren sich sicher, dass sie Jesus reinlegen könnten, weil wie in aller Welt könnte es sein, dass wenn es eine Auferstehung gibt, dass diese Frau dann mit 7 Männern verheiratet ist. Das geht gar nicht. Und dann, wo Jesus sagt, ihr kennt die heiligen Schriften nicht. Also eigentlich ist das zum Brüllen. Diese Sadduzäer, also die heilige Schrift erstmal, da wird ja hauptsächlich von den Büchern, die wir als die 5 Bücher Mose kennen, gesprochen haben. Die Sadduzäer, die werden nicht nur diese Bücher gelesen haben. Wer hier hat schon mal das Buch 3. Mose, wer hat es geschafft, dieses Buch komplett durchzulesen? Ja, also Hut ab, super. Und es wundert mich gar nicht, dass es nicht der halbe Saal gewesen ist. Ich muss zugeben, ich war schon eine Weile Pastor gewesen, bevor ich es geschafft habe, dieses Buch durchzulesen. Ein Gesetz nach dem nächsten. Und ich meine, man fragt sich, wann hört das endlich auf? Diese Leute hatten das nicht nur gelesen, die konnten es auswendig. Sie hätten dir alle 5 Bücher Mose auswendig aufsagen können. Und Jesus, ganz cool, ihr kennt die Heilige Schrift nicht. Was? Wie kann das? Die konnten das auswendig. Aber Jesus will uns zeigen, dass wir die Absichten Gottes auch erkennen müssen. Es reicht nicht, einfach mal den Text gelesen zu haben. Es reicht dann auch nicht, das auswendig zu lernen, wenn es keinen Unterschied macht in unserem Herzen, wenn es unser Leben nicht verändert. Und das ist Gottes Spezialität. Er verändert Leben. Er macht neues Leben daraus. Und das ist sein Willen auch, dass wenn wir sein Wort lesen, dass wir von ihm verändert werden. Und er sagt diesen Sadduzäern, ihr habt das vielleicht alles gelesen, ihr könnt das vielleicht alles auswendig aufsagen, aber ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Hier, guck, steht, er ist der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Er ist doch kein Gott der Toten, er ist der Gott der Lebenden. Diese Leute, die gehörten zu einer Kategorie, die kennt ihr sicherlich auch, Leute, die nur genug über die Schrift kennen, um gefährlich zu sein. Na? Die können auch manchmal was raushauen, wo wir sagen, nee, warte hier, irgendwas stimmt da nicht. Wir müssen klug sein in unserem Umgang mit schwierigen Menschen, dass wir die Bibel, dass wir die Schriften gut genug kennen, dass wir auch eine triftige Antwort geben können. Der Apostel Paulus hat uns gesagt, wir sollen jederzeit bereit sein, eine Antwort zu geben. Wir müssen klug sein in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Und wenn sie versuchen, den biblischen Text zu missbrauchen, dass wir den biblischen Text gut genug kennen, dass wir eine triftige Antwort darauf geben können. Also, wir müssen ehrlich sein in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Wir müssen klug sein in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Wir müssen erkennen, ob es sich lohnt, auf ein Gespräch einzulassen oder nicht. Nicht unsere Kräfte sinnlos verschwenden, wenn sie gar kein ehrliches Interesse haben. Und wir müssen klug sein, dass wir die Bibel gut genug kennen, dass wir uns auch nicht verleiten lassen, dass wir auch eine gute Antwort geben können. Aber dieser nächste Punkt ist ganz, ganz wichtig dabei. Wir müssen offen sein, dass schwierige Menschen sich ändern können. Ich lese weiter ab dem Vers 28. Ein Schriftgelehrter hatte zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, Lehrer, du hast recht. Es gibt nur einen Gott und keinen anderen neben ihm. Ihn sollen wir lieben von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir so lieben wie uns selbst. Das ist mehr als alle Opfer, die wir Gott bringen könnten. Jesus erkannte, dass dieser Mann ihn verstanden hatte. Deshalb sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg von Gottes neuer Welt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Wie es uns hier erzählt wird, ist dieser Schriftgelehrte gekommen und hat eine ehrliche Frage gestellt. Er war neugierig darauf, wie Jesus diese Frage beantworten würde, aber er hat es nicht als eine Fangfrage gestellt. Und nachdem Jesus seine Antwort gegeben hat, dass wir Gott mit allem lieben sollen, was wir haben, und dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst, hat dieser Schriftgelehrte gesagt, ja, du hast absolut recht. Und das ist wichtiger als all diese anderen Dinge, die wir tun. Und Jesus hat an dieser Stelle eben nicht gesagt, ach Mist, da hat einer es verstanden, der wird durchkommen. Nein, Jesus hat sich gefreut, dass dieser Mann nicht weit weg war von Gottes Reich, dass er auf dem richtigen Weg war, dass er die richtigen Gedanken hatte. Er wollte, dass dieser Mensch den Weg zum Leben findet. Und er hat ihn dafür gelobt. Manchmal haben wir es mit Menschen zu tun, wir denken, die werden sich nie ändern. Als ich Jugendlicher war, in meiner Jugendgruppe, war eine junge Frau, also ein Mädchen, sie hasste mich. Sie hasste mich wie die Pest. Kann man gar nicht anders sagen. Und ich meine, wir kannten uns eigentlich schon unser ganzes Leben lang. Und ich habe keine Ahnung, warum sie mich so hasste, war aber so. Hat sie später selber auch so gesagt. Aber eines Jahres hat sie mir eine Weihnachtskarte gegeben. Und es war schon ein bisschen, ja, was ist denn jetzt los, ne? Und ich habe besonders gestaunt, als ich die Karte aufgemacht habe und festgestellt habe, dass sie mir tatsächlich ein schönes Weihnachten wünscht. Nicht irgendwie einen grässlichen Weihnachten oder sowas. Und ich habe mich ehrlich gefragt, was hat das jetzt zu bedeuten? Weil von ihr war das jetzt nicht zu erwarten. Und also, ich habe das gemacht, was ein ganz stütziger, ausgewiefter Teenager so tut, sagte, danke. Und sie, bitte. Ab dem Punkt hatten wir keine Probleme mehr miteinander. Was ist passiert? Ich meine, natürlich, als Pastor muss ich sagen, der Geist Gottes hat Neues bewirkt. Und ich bin auch davon überzeugt, aber jetzt rein menschlich gesehen, ich habe keine Ahnung, wie sie auf einmal ihr Denken über mich geändert hat. Ist mir ein Rätsel, wie das gekommen ist. Aber ich bin so froh, dass ich einfach Danke gesagt habe, weil es wäre für mich sehr einfach gewesen zu sagen, sie ändert sich nie. Das muss irgendein Trick sein, das kann sie nicht ernst meinen. Ich hätte zumachen können. Aber was hätte ich mir da entgehen lassen? Die Möglichkeit zur Freundschaft. Und es ist immer wieder eine Gefahr, dass wir sagen, dieser Mensch wird sich nie ändern. Aber wir müssen offen bleiben, dass Menschen sich ändern können oder noch viel genauer gesagt, dass Gottes Geist Menschen ändern kann. Wie gesagt, das ist seine Spezialität. Er erneuert Menschen. Er bringt neues Leben. Und wir müssen offen bleiben, genau wie Jesus es getan hat. Wir müssen offen bleiben, dass Gott Menschen verändern kann. Nun, an dieser Stelle kleine Beichte von mir. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe diese Predigt nicht diese Woche extra für euch geschrieben. Ihr kennt das, manche Prediger haben nur eine gute Predigt, die halten sie überall, wo sie hinkommen. Diese ist meine. Wenn sie nichts getaugt hat, tut mir leid, ich habe nichts anderes zu bieten. Aber ich habe diese Predigt tatsächlich schon in vielen verschiedenen Gemeinden gehalten und mehrfach sind Leute hinterher auf mich zugekommen und haben gesagt, du hast etwas vergessen. Ich dachte, ja, man kann nie in einer Predigt alles abdecken, aber was denn? Du hast vergessen zu sagen, was ist, wenn ich der schwierige Mensch bin? Es ist nicht nur auf mich bezogen, sondern auch euch auch. Ne? Was ist, wenn ich der schwierige Mensch bin? Ja, wir haben alle die Fähigkeit in uns, für manche, vielleicht für viele anderen Menschen ein schwieriger Mensch zu sein. Auch an dieser Stelle lernen wir von Jesus, dass er Leben verändern kann, dass er uns erneuern kann, dass er uns gebrauchen kann, trotz aller unserer Schwächen, trotz all unserer Macken. Meine Güte, wenn du anschaust, die verschiedensten Leute in der Bibel und was für Macken und Probleme und Fehler die gemacht haben, was da alles war und wie Gott diesen Menschen trotzdem zum großen Segen gebraucht hat. Warum sollst du daran zweifeln, dass Gott auch dich gebrauchen kann, dass er auch dich verändern kann? Du brauchst keinen Zweifel zu haben, auch dich kann er erneuern und ein neues Leben geben. Aber wir müssen von ihm lernen. Wir müssen von Jesus lernen. Und ich kann es dir ziemlich mit Brief und Siegel geben. Diese Woche wirst du auf jemanden treffen, du wirst sagen, ah ja, von dir habe ich am Sonntag in der Predigt gehört. Wie wirst du reagieren? Was wirst du tun? Wut und Hass? Das gibt es zur Genüge in dieser Welt. Aber lernen wir von Jesus, seine Liebe weiterzugeben. Lernen wir von Jesus, ehrlich zu sein in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Aber diese Ehrlichkeit muss immer durch den Sieb der Liebe. Lernen wir es von Jesus, klug zu sein in unserem Umgang mit schwierigen Menschen. Dass wir erkennen, wann es sich lohnt, auf ein Gespräch einzulassen und wann nicht. Dass wir auch die Bibel gut genug kennen, dass wir uns da auch nicht verleiten lassen brauchen. Und dass wir offen sind, dass Gott Menschen verändern und erneuern kann. Und dass auch schwierige Menschen Veränderungen erleben können, selbst wenn ich der schwierige Mensch bin. Amen.